Mein Nickname ist Andromeda. Ich habe ihn beibehalten, weil er so schön zweideutig ist, weil einige kennen diese Galaxie, die so ähnlich heißt, andere kennen das Höckertier. Und die Leute haben sich früher eben an den Engel Dromeda zuerst gewandt, häufig, und daraus ist Andromeda entstanden. Ich bin Freifunker, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die noch Wow Holland persönlich kennenlernen durften. Ich bin jetzt Mitglied im Chaotikum, das ist der Hackerverein in Lübeck. Und mache auch viel ehrenamtlich, gerade um Leute an Digitalisierung und Computer und neue Medien ranzuführen. Mir ist etwas aufgefallen beim WLAN. Ihr kennt vielleicht die entsprechenden Seiten in der Wikipedia. Es gibt da ein Band, das wird in Geek-Kreisen Chaosband genannt. 2,4 Gigahertz. Und meine Fragestellung ist ganz einfach, ist das Band noch für irgendeinen nützlichen Gebrauch zu retten? Zumindest unter den verständigen und rücksichtsvollen Chaoswesen. Deshalb meine Hoffnung, dass mein Einsatz, den ich auf dem 35C3 mal begonnen habe, Fortsetzung findet. Ich suche also Leute, die den Staffelstab übernehmen werden. Und dafür sorgen, dass ein wenig Funkdisziplin auf den Events eingehalten wird und dadurch dieses Band möglicherweise wieder nutzbar wird. Ich erzähle kurz, was passiert ist beim 35C3 nach ein paar Aufbauschichten als Engel. Wollte ich mich dann mit dem WLAN verbinden und dachte, mit diesem alten Smartphone kriegst du vielleicht auch noch die Telefonie im Eventphone-Netz hin. Wobei die Leute vom POC Helpdesk gleich sagen, das wird nie klappen, weil das Ding kann nur 2,4. Daraufhin habe ich erstmal versucht, das Ding mit dem Netz zu verbinden. Bei den Leuten vom Network Operations Center bekam ich Hilfe und fand dieses tolle Regelwerk, das es für nahezu alle Chaos-Events gibt. Und das ich mal ganz kurz zusammenfasse, die erste Regel lautet, betreibe keine eigenen WLAN-Access-Points. Die zweite Regel fasse ich jetzt mal noch kürzer, lass es sein. Die dritte Regel ist, bist du eine Assembly, besteht die Möglichkeit für eine Ausnahme, wenn es absolut nicht anders geht. Erstens, wenn du ein WLAN betreibst, mit niedrigster Sendeleistung, bitteschön, und nur auf bestimmten Kanälen, bestimmte Modulation und bitte keine Namen für das WLAN, also SSIDs, die der Veranstaltung ähneln. All das habe ich in den Folgetagen erlebt, dass dagegen verstoßen wurde, teilweise mit unterschiedlicher Dramatik. Wenn dann Leute glücklicherweise aufhören, Daten abzufischen mit so einer SSID, habe ich mein Ziel auch erreicht gehabt. Das Verrückte war, ich habe damit an Tag minus eins begonnen. Dann war ich beim Doc und sagte, tolles Regelwerk, das ist bestimmt von vielen Experten über lange Zeit entwickelt worden. Ja, stimmt, mehr wissen wir leider auch nicht. Und dann fragte ich nach, wird das denn überprüft und so? Nee, war die Antwort. Und ich dachte, ja, ich würde mal gerne um eine Verbesserung der katastrophalen Situation das ausprobieren und wurde zum WLAN-Engel. Das NOC meinte, sollen wir dir die schon gleich nachtragen? Und ich nickte nur. Ich habe es dann 3 Tage lang versucht, auf die Leute einzugehen, nachdem ich mit meinem Smartphone gescannt habe, was denn da so WLAN sendet. Die Leute angesprochen, so nach dem Motto, es gibt hier ein Regelwerk, ihr verschlimmert die Situation dadurch, dass ihr eigene Access Points und dergleichen Hotspots betreibt. Aber Chaoswesen sind erstaunlich rücksichtsvoll und verständig. Die meisten Leute haben darauf relativ konstruktiv reagiert und nach 3 Tagen ist ein Wunder geschehen. Ich hörte am Nachmittag von Tag 1 Leute, die meinten, oh, ich habe gerade 7 Minuten über Internettelefonie im Chaosband telefoniert. Was, 7 Minuten? Ja, ohne Delay, ohne Dropout. hätte vorher jeder für unmöglich gehalten, aber bei Chaoswesen hat es funktioniert. Wir haben viele Störer und sonst was so weit reduziert, dass es tatsächlich funktionieren konnte. Und viele halten es heute noch für unmöglich. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Technik ein und die Möglichkeiten und gebe euch danach einen praktischen Tipp, wie man beim Nutzen von WLAN seine Performance noch mal deutlich erhöhen kann, allerdings ohne das Chaosband. Ansonsten guckt ruhig mal in die entsprechenden Papiere. Nach dem Kapitel Networking findet man einen Teil, der Wi-Fi genannt wird, wie man das zu nutzen hat und wie man sich eine Assembly zu verhalten hat, damit die Ausnahmeregel gilt. Ja, so, ich bin tatsächlich dort jeweils für etwas über eine Stunde durch das wunderschöne Messegelände in Leipzig getigert, mit dem Gerät in der Hand, um WLANs zu finden, insbesondere solche, die nicht zum Veranstalter gehören. Es ist erstaunlich, aber ich bin der Meinung, dass dieser Engeltyp, den ich dadurch kreiert habe, weiter bestehen sollte, weil wir könnten den Leuten zeigen, man kann mit diesem kaputten Chaosband noch was anfangen. Fangen wir mit der Technik an. 2,4 Gigahertz ist mit 13 Kanälen aufgelistet. Allerdings standen diese 13 Kanäle praktisch nur in der kurzen Zeit, wo das Zeug entwickelt wurde und erforscht wurde, zur Verfügung. Danach nicht mehr, weil die Bandbreite nicht mehr da war. In der Anfangszeit hat man eine Bandbreite von 5 Kilohertz benutzt. Dadurch sind tatsächlich diese Kanäle 1 bis 13, die in Europa legal sind, nutzbar gewesen. Heute benutzt man Bandbreiten von mindestens 20 Megahertz. Das heißt, es bleiben bei optimaler Ausnutzung nur noch 4 Kanäle übrig. Genau diese werden in den Regeln erlaubt, nämlich Kanal 1, 5, 9 und 13. Wenn ihr euch das einfach mal zu Herzen nehmt, ich würde aber sagen, diese vollständige Liste von diesen 4 Kanälen dürften eigentlich nur Funkamateure oder Amateurfunker nutzen, weil die wissen, was sie tun. Heute ist sehr oft Kanalbündelung gebraucht. Das ist ab, welche IEEE-Norm war das? 802.11n möglich. Und dort werden in der Regel ab 40 MHz Bandbreite genutzt. Dann bleiben nur noch der erste und der letzte Kanal sinnvoll übrig, weil wer die mittleren beiden blockiert, begrenzt natürlich die Bandbreite für alle anderen massiv. Das ist schlichtweg unfair, davon rate ich ab. Ganz böses Problem, besonders in der deutschsprachigen Wikipedia, ist die Anordnung der gezeigten Grafiken historisch, also chronologisch erfolgt. Das heißt, zuerst wird der Murks angezeigt, mit dem es mal angefangen hat. Es gab als erstes auf dem Markt damals die WLAN-Variante mit dem B am Ende. Das hatte eine abweichende Modulation benutzt, dadurch mehr Bandbreite gebraucht, nämlich 22 MHz. Das führte dazu, dass man mehr Abstand zwischen den genutzten Kanälen einhalten musste, damit man störungsfrei arbeiten kann. Aus dieser alten Zeit stammen all die Expertenratschläge von den meisten Providern, auf diversen Webseiten und die Suchmaschinen vorne einsortieren, weil sie besser verlinkt sind. Diese über 20 Jahre alten Ratschläge raten dazu, Kanal 1, 6 und 11 zu benutzen. Bitte schön, outdated, absoluter Murks. Ratet den Leuten als erstes davon ab. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist eine Kanalautomatik. Weil in diesem Fall heißt praktisch automatisch in der Wirkungsperspektive automatisch falsch. Ich habe vor einiger Zeit das ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, tatsächlich mal im Third-Level-Support jemanden, damals hießen sie noch AVM, bei Fritz erreicht. Dort hatte ich dann einen Techniker am Rohr, der auch mal in Entwicklung war, und die waren so stolz, dass sie ihr Betriebssystem für die E-Router so weit gebracht haben, dass nicht mehr standardmäßig diese 11B-Variante als Abwärtskompatibilität angeboten wird. Es ist besser, man verzichtet darauf. Es ist auch ein riesiger Fortschritt. Auf der anderen Seite musste er zugeben, die Kanalautomatik bei dieser Firma arbeitet leider immer noch auf dem Stand von vor über 20 Jahren. Das heißt, dass man eben die falschen Kanäle bekommt und sie besser ausschaltet. Manuell erster oder letzter Kanal ist ein sehr praktischer Tipp, wenn man dieses Band benutzen will. Dann gibt es noch die berühmten technischen Probleme World-Mode-Geräte. Die stammen von dem amerikanischen Kontinent, wobei man noch unterscheiden muss. Die Kanadier dürfen aus juristischen Gründen Kanal 13 nicht benutzen. Die US-Amerikaner dürfen Kanal 12 und 13 nicht benutzen. Auch deshalb halten sich diese Tipps mit den falschen Kanälen viel zu gut. Geräte, die für den amerikanischen Markt produziert worden sind, gehören auf die andere Seite vom großen Teich oder ins Museum, bitteschön. So viel zur Praxis und den technischen Hintergründen. Was kann man also machen, wenn man besseres WLAN haben will? Ich fange mal kurz mit dem Tipp an. Wenn ihr WLAN betreibt und ihr habt nicht veraltete Geräte, ich meine jetzt mit nicht veraltet Geräte, die schon 5 oder 6 Gigahertz unterstützen. Das sind die modernen. Wenn ihr sowas für alle eure Geräte habt, die WLAN nutzen sollen, dann bitte schön, tut euch selbst einen Gefallen, schaltet das 2,4 Gigahertz Band erstmal zu Hause aus. Es ist reserviert für Chaos-Events, bis die Leute es gelernt haben und wir als Botschaft in die Welt hinausgebracht haben, wie es richtig geht. Ich wäre so gern auf dem Chaos Communication Camp, dem allerersten Frühjahr, dabei gewesen, als die Leute vom Chaos den kommunalen Politikern ihre Idee vorgeschlagen haben und dann aufgelistet, was wir so brauchen. So funktionierendes Abwasser, funktionierendes Trinkwasser, Strom, und jedes Mal wird das Kopfgeschüttel größer auf der anderen Seite. Und natürlich schnelles Internet, worauf die Reaktion kommt, das ist doch völlig unmöglich, das ist doch Zukunftsmusik. Ich sage nur eins, das Chaos hat den Leuten gezeigt, es geht. Es geht einfach, es ist nicht teuer, und inzwischen lassen sich die Leute aufgrund der Besuchertickets, die die gratis bekommen haben, keine Märchen mehr erzählen. Wir haben Positives bewirkt, vielleicht gelingt es auch beim WLAN. So, wo setzen wir fest? Technik. Ja, Bandbreite ist so ein Problem. Wenn man tatsächlich WLAN im Chaosband benutzt, ist es sinnvoller vom Ergebnis her, die Bandbreite von 40 Megahertz zu nutzen. Das heißt aber, dass dann nur noch sinnvoll übrig bleiben Kanal 1 und 13 bei der manuellen Auswahl. Was passiert, wenn man diese auswählt? Bei Kanal 1 wird als Pairing-Kanal zur Bandbreitenvergrößerung der Kanal 5 hinzugefügt. Problemlos. Umgekehrt, bei Kanal 13 wird Kanal 9 hinzugefügt. Auch das gibt keine Störungen. Die Abstände sind genauso, wie sie gebraucht werden für diese Bandbreite. Nur es gibt halt auch die Leute, die meinen, sie könnten Automatik oder einen Kanal wie 7 benutzen oder dergleichen. Belehrt sie eines Besseren. Selbst wenn man die Kombination um Kanal 7 herum nimmt, also mit der vollen Bandbreite, Kanal 5 und 9, es geht technisch, aber es ist nicht fair. Ich hoffe, dass soweit die technischen Grundlagen erstmal klar sind. Wenn man heute noch für das alte 11B, also dieses uralte Modell, WLAN betreiben muss für Einzelgeräte, dann betreibt sowas, was die Insider Inselfunk benennen. Das heißt, ein kleiner Router am besten vor einem Heizkörper oder einer Brandschutzwand, nach zwei Seiten hin abgeschirmt, mit geringster Sendeleistung, genau da, wo es gebraucht wird. Und natürlich mit Kabel angeschlossen. Um nochmal auf den Titel der Veranstaltung zurückzukommen, das ist angemessen und auch die einzig sinnvolle Sache, wenn man sowas wie einen alten Nintendo nochmal damit über WLAN verbinden will. So viel zur Praxis. Relevant ist das Ganze eigentlich nur für diese Ausnahmen. Ansonsten stellt WLAN N oder AC oder AX ein. Zu Hause entweder 2,4 GHz aus oder manuell Kanal 1 oder 13. Dann funktioniert es auffällig besser. Das Riesenproblem ist, die Welt besteht nicht nur aus Chaoswesen. Normale Nachbarn sind nach Metall und Wasser, in welcher Form auch immer, die größten Feinde von Funksignalen. Metall kann das auch noch reflektieren, das vergrößert die Probleme unvorstellbar heftig. Wasser dagegen absorbiert die Energie und es kommt fast nichts an. Wir gehen mal vom schlimmsten anzunehmenden User aus. Der stellt seinen WLAN-Router auf den Fußboden zwischen Kühlschrank, Mikrowelle und Aquarium, das auf der anderen Seite der Wand steht. Ihr könnt euch vorstellen, welche Auswirkungen das hat. Das WLAN ist nicht nutzbar oder nur in einem winzigen Winkel. Leider kommt man gegen diese Leute im normalen Leben draußen kaum gegen an, weil die meinen, ich mache doch mit meinem WLAN, was ich will, da kann mir keiner was vorschreiben. WLAN ist eine gemeinsam genutzte Ressource, eine geteilte Ressource und man muss dort fair vorgehen, damit das keinen Murks gibt und man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, Bildsprache, also gegenseitig stört. Deshalb mein Aufruf, gebt nicht auf, sagt den Nachbarn, ihr richtet es ihnen zur Not kostenfrei ein oder für einen Kaffee oder einen Tee, je nach Belieben, oder eine Mate. Auf jeden Fall sorgt dafür, dass die Geräte in eurer Umgebung besser funktionieren. Das Problem endet leider nicht da. Also die Reichweite von WLAN sind so oft bis zu 300 Meter im Außenbereich. Bloß, wenn da einer sitzt und das alles befolgt, dann hat der immer noch das Problem, dass in seinem Umkreis auch noch Störer sind. Also Geräte, die scheiße eingerichtet sind, die sich nach den Empfehlungen des der Internetsuchmaschine oder des Providers orientieren oder gar dem Auslieferungszustand des Herstellers. Spätestens aus Sicherheitsgründen, ich sage nur Verschlüsselung und leicht zu knackende Schlüssel, sollte man davon dringend abraten. Es gibt Geräte, bei denen reicht es tatsächlich, den Namen des WLANs, also die SSID, zu ändern, damit es sicherer ist. Allerdings, AVM ist dort tatsächlich ein gutes Vorbild. Bei ihrem FritzOS haben sie es hingekriegt, dass diese wunderschönen Geräte so arbeiten, dass man wirklich, wenn sie richtig aufgestellt sind, vorzugsweise in Überkopfhöhe, ich erwähnte, dass Wasser nicht gut für WLAN ist, auch die wasserbefüllten Kohlenstoffwesen, die da oft in der Nähe rumlaufen, ihr wisst, was ich meine, Menschen, die stören WLAN und verändern die Reichweite, die Funkqualität, die Übertragungsgeschwindigkeit ständig und teilweise massiv. Alleine durch die Anbringung in Überkopfhöhe kann man das Problem extrem reduzieren. Wer dagegen das Ding irgendwo unten am Boden oder in eine Ecke schmeißt, naja, viel Erfolg. Du wirst dein Glück brauchen. Okay, weil der Sauerstoffgehalt mit der Zeit hier ein bisschen sinkt, würde ich jetzt eine kurze Zwischenpause von 5 Minuten einlegen, damit wir noch mal ein bisschen Luft reinlassen können. Ich weiß nicht, ob alle Fenster auf sind. Und damit die Aufnahmefähigkeit sinkt, vielleicht hat auch jemand eine Zwischenfrage. und nicht zu wenig trinken bei der Hitze.
Gibt es einen Grund dafür, dass die Hersteller immer noch mit schlechten Defaults ausliefern?
Bitte nochmal, das ist
ein... Gibt es einen Grund dafür, dass die Hersteller die Geräte immer noch mit so schlechten Standardeinstellungen ausliefern?
Ja, leider. Und zwar einen sehr einfachen wirtschaftlichen Grund. Sowas verursacht Kosten, die die gerne vermeiden möchten. Dass AVM sich zu diesem einen Schritt in Richtung Zukunft durchgerungen hat, war schon erstaunlich. Es gibt aber ein System, das vorbildlich doch schon mal deutlich besser mit WLAN umgeht, allerdings vorrangig im 5 GHz-Bereich, der eigentlich zwei Bänder ist, ein Indoor-Band und ein Outdoor-Band. Selbst Fritz kriegt es nicht richtig hin, dass im Outdoor-Bereich zum Beispiel, wo automatisch der Frequenzbereich gewechselt werden muss, sobald bevorzugte Dienste wie Radar oder so erkannt werden, das Ding nicht vom Outdoor-Bereich, den Kanälen, automatisch umschaltet auf einen Indoor-Bereich. Die Konsequenz ist insbesondere, wenn man Repeater oder Mesh-Netzwerke benutzt, nämlich folgende: Im Indoor-Bereich ist die erlaubte Leistung nur ein Fünftel, 200 Milliwatt. Wenn man dagegen im Outdoor-Bereich, also den dreistelligen Kanälen dort, arbeitet, hat man ein volles Watt zur Verfügung. Die Reichweite ist einfach deutlich größer. Und in dem Moment, wo das Ding umschaltet, wird der Repeater oder das Mesh-Netzwerk nicht mehr richtig versorgt. Die Hersteller sind faul, bequem und wollen Kosten sparen. Das als Antwort auf deine Frage. Bitte, ich fürchte, ich muss es auch selbst noch eine Weile tun, aber wenn ihr Interesse an WLAN habt, beteiligt euch am OpenWRT-Projekt. Es ist das Vorbildprojekt, weil im OpenWRT besteht tatsächlich die Möglichkeit, das Gerät so zu konfigurieren, dass nicht vom Outdoor zum Indoor-Band gewechselt wird. Und das hat Alleinstellungsmerkmal. Kein anderes System, keine andere Firmware kann das. Mit viel, viel Aufwand kriegt man es vielleicht noch bei zwei richtig teuren Firmen hin. Die erlauben allerdings dann auch noch Rückfall auf eine Bandbreite von 5 MHz, zum Beispiel im Chaosband und anderen Quatsch. Dann sind die Einstellmöglichkeiten so umfangreich, dass man eigentlich mehr als ein Studium des Handbuchs braucht. Das möchte ich niemandem zumuten. Deshalb, OpenWRT ist sehr schön. Vielleicht sind ein paar Leute von Funkfeuer oder Leute, die es nutzen, oder Freifunk dabei. Ich meine, Open WLAN heißt es in der Schweiz. Oder Open Wi-Fi. Naja, spielt auch nicht die Rolle. Diese Geräte haben ein wunderschönes Logging. Man kann mit diesen Geräten wunderbar herausfinden, wo die optimalen Aufstellungsorte sind zum Beispiel. Wie man die Geräte zueinander platzieren muss, damit sie untereinander Kontakt halten und das möglichst unterbrechungsfrei und in hoher Qualität und mit hoher Datenrate. Das kann Gluon und eben OpenWRT. Bei Gluon ist es eben aufgrund der Einschränkungen und Anpassungen noch mal einfacher. Wenn Leute tatsächlich gute WLAN-Nutzung lernen wollen, OpenWRT ist mein Tipp, und Interessierte sollten sich am Projekt beteiligen. Leider hat OpenWRT auch eine Schwäche, gerade im 2,4 GHz-Band. Dort ist es tatsächlich auch unter OpenWRT möglich, alle 13 Kanäle manuell auszuwählen. Ohne Warnhinweis. Ich meine, wie schwierig wäre es, in der Oberfläche zu sagen, oh, du hast Kanal 2 ausgewählt. Nicht nur bist du dir sicher, sondern du baust wahrscheinlich Scheiße, bist du dir sicher. Hätte dort als Rückmeldung erfolgen müssen, bevor das umgesetzt wird. Noch schlimmer ist es natürlich mit so einem Kanal wie 7, der alle anderen maximal stört. Und noch anderen netten Einstellungen, aber auch diesen Modus, der auf 11b zurückfällt. Der ist da auch noch Vorgabe. Deshalb WLAN N, WLAN AC sind gut. Bei 2,4 ist mein Tipp erster oder letzter Kanal, 1 oder 13. Ich glaube, so viel kann man sich einfach merken. Wenn ihr im Internet sucht, wisst ihr, warum die Suchmaschinen die falschen Ergebnisse zu Anfang einsortieren? Nicht nur Google sortiert die Sachen vorne ein nach den gesponserten und bezahlten, die häufig auf vielen anderen Seiten verlinkt sind. Das ist das Kriterium, nicht die Aktualität, Richtigkeit oder sonst was der Fundstelle. Nein, da hat jemand irgendwo anders das abgeschrieben und es kann noch so alt und noch so falsch sein, es wird von Google zuerst zurückgeworfen, genauso wie von fast allen Suchmaschinen sonst auf der Welt. Es ist ein Problem der Suchmaschine, aber das füllt einen eigenen Vortrag. Auf der anderen Seite bin ich immer noch der Hoffnung, dass man zumindest, wenn man in Hackspaces ist oder auf Chaos-Events, noch was mit diesem 2,4 GHz Band anfangen könnte. Deshalb, wenn ihr Leute ansprecht, motiviert sie, sich einzusetzen für sinnvolle und rücksichtsvolle Nutzung von WLAN und sich eventuell als WLAN-Engel oder WLAN-Gespenst bereitzustellen, damit es wenigstens den Leuten mal irgendwo gezeigt werden kann, dass es auch richtig gut funktionieren kann. Insofern wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch als Multiplikatoren einsetzt und einfach das, was ihr hier gehört und mitgenommen habt, weitererzählt. Ich habe auf einem meiner Blogs dazu noch ein paar Tipps, die ich dieses Jahr noch mal aktualisieren muss. Ich tue das eigentlich jedes zweite Jahr. Jetzt müsste ich es selbst einmal raussuchen, weil ich habe mehrere Blogs auf vivaldi.net. Vivaldi.net ist die Community der Power-User von dem Internet-Browser oder genauer der Internet-Suite. Vivaldi, dem wirklichen Nachfolger von Opera. Das waren die, die die fast Monopolstellung bei mobilen Geräten hatten und die meisten Neuerungen bei Browsern eingeführt haben. Die hatten zuerst Multitab. Wir hatten zuerst Startbildschirme und. Und sie sind community-driven. Das heißt, die Entwicklung richtet sich nicht nach irgendwelchen Leuten im Projekt oder in der Firma oder irgendwelchen Meinungsforschern oder Analysten oder anderen sogenannten Experten, wie das Produkt sich weiterentwickelt, sondern nach den Feature-Requests aus der Community und ähnlichen Rückmeldungen. Opera ist nach der Version 12 kaputt gegangen. Die haben damals Geld von Microsoft bekommen aufgrund eines juristischen Vergleichs. Ein mehrstelliger Millionenbetrag, nicht nur in US-Dollar. Ich glaube, es war ein dreistelliger Millionenbetrag. Daraufhin hat sich die Firmenleitung gewandelt. Und man hat sich vom Alten abgewandt, von der Community abgewandt. Und die Reaktion der Fans und des ehemaligen Gründers von Opera war, jetzt müssen wir Vivaldi schaffen. Zuerst entstand im einen Jahr Vivaldi.net, die Community, also ein Platz für die User, um sich weiterhin auszutauschen und dergleichen zu machen. Ein Jahr später entstand die erste Version des Browsers. Leider hatte man nicht mehr wie vorher eine eigene Engine, sondern musste auf Blink aufsetzen. Also es wurde erstmal tatsächlich mit WebKit gemacht und dann mit Blink, aber das ist Detail. Aber entweder findet ihr auf kai.vivaldi.net oder Moment, kai.a.vivaldi.net. Meine Blogs. Ich hoffe, dass dort außer der Sache mit dem Abkürzungsverzeichnis, das ich übrigens initiiert habe, findet ihr unten am Infozelt, auch die Infos zu WLAN zu finden sind. Danke für eure Aufmerksamkeit. und würde sagen, Hawkmaß.